Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Wegebedarf-Podcast Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Ulrich hat bewiesen, dass es geht. Seinen Handel hat er trotz hartem Wettbewerb verdreifacht und gleichzeitig für sich die Eintagewoche eingeführt. Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist er Wegbegleiter für Unternehmermenschen wie dich, die auch ihre Lebensziele leichter, menschlicher und nachhaltiger erreichen wollen. 100% pragmatisch.
Gerne begleite ich auch dich auf deinem Weg. Deinem Weg in die Übernahme, deinem Weg in die Eintagewoche, deinem Weg zur Übergabe oder ganz einfach auf deinem Weg in dein nächstes Wunschlevel. Ich sag's mal so, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad. Fühl dich eingeladen.
Es gibt Wegebedarf. Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Herzlich willkommen zur nächsten Folge Wegebedarf, Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher und nachhaltiger. Und natürlich geht's immer um Lebensqualität für Unternehmer. Und heute machen wir es ein wenig anders. Heute habe ich einen Interviewpartner, der mich interviewt zu meinem Buch. Deswegen haben wir jetzt den Michael Bock an Bord, der selber nicht nur Unternehmer, sondern Podcaster ist und dessen Leidenschaft es ist, Unternehmer-Podcasts für andere Unternehmer zu machen. Und deswegen war heute die Rollenverteilung so, dass er mich in meinem Podcast zu meinem Buch interviewt. Eine ganz neue Konstellation, auf die wir uns einlassen. Also erstmal herzlich willkommen, Michael, bei uns heute hier im Podcast.
Ja, hallo Uli, vielen Dank, dass ich hier sein kann.
Ja, dann starten wir mal unser Experiment und fast hätte ich gesagt, the stage is yours. Ja, aber als Gastgeber bist du ja jetzt, dann mache ich dich jetzt mal virtuell zum Host und dann starten wir mal los. Also ich bin gespannt auf deine Fragen.
Ja, nochmal auch herzlich willkommen an die Zuhörer. Wir wollen ja heute über das Ein-Tage-Buch sprechen. Ich meine, Ein-Tage-Woche als Buch für Manager ist natürlich die ständig oder auch Unternehmer, die natürlich sehr, sehr viel arbeiten, ist das natürlich eine spannende Herausforderung. Und meine generelle Frage ist ja, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, dieses Buch zu schreiben?
Ja, eine gute Frage. Also zum einen ist es ja so, wie heißt das so schön, Autorität kommt von Autor. Man ist anscheinend im Markt mehr, wenn man ein Buch geschrieben hat. Das ist mal ganz marketingmäßig tatsächlich ein, ja, erstmal eigennützig. Und dann ist es natürlich so, dass, das ist mir zumindest auf dem Weg aufgefallen beim Schreiben, dass man das Buch ja primär auch mal als Eigenverarbeitung schreibt und sagen, wie war denn das eigentlich so auf meinem Weg zur Ein-Tage-Woche? Und das war ja jetzt zweimal so. Einmal hatte ich ja als früh junger Mensch mit 27 das mega Hamsterrad in meinem Autoteileladen am Hacken. Und habe mich ja daraus befreit, aber ich kam nie auf die Idee daraus, sowas wie ein Coaching-Programm, ein Geschäftsmodell oder ein Buch zu machen. Das habe ich einfach damals gemacht, weil es funktioniert hat und weil ich mir den Allerwertesten retten musste, zu sagen, wenn ich das bis zum Rest meines Lebens mache, bin ich mit 40 einfach tot. Also das, das war eine Eigenrettung. Und nachdem das ja andere Leute dann auch haben wollten, aber das war ja viel später, war es dann einfach wichtig, mal eine gewisse Systematik dahinter nicht nur aufzuschreiben, sondern auch anderen zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, wenn man jetzt diesen Millionen-Bestseller von Timothy Ferris anguckt, die 4-Stunden-Woche, der ist ja millionenfach verkauft, der hat ja Millionen von Fans, aber das ist ja eher für amerikanische Startups. Und wenn man dann überlegt zu sagen, ja, schreib's einfach für den deutschen Mittelstand auf. Wir sind halt nicht Amerika, sondern wir sind deutscher Mittelstand. Wir haben Handwerksbetriebe, wir haben Handelsunternehmen, wir haben was auch immer. Wir haben ganz normale Läden, die irgendwie traditionell funktionieren. Und da ich ja einige Kunden habe, wo das auch funktioniert hat, denke ich, jetzt wird es aber langsam Zeit, das in die Breite zu bringen. Also das wäre jetzt kurze Frage, lange Antwort. Aber das ist tatsächlich so ein Stück weit, fast muss ich sagen, Sendungsbewusstsein. Und wenn man es jetzt so anguckt, die Mao-Bibel war auch rot. Und das wird jetzt so ein Stück Zeitbibel, wo, was denkt der, ja, da könnte man auch ein bisschen Kult draus machen und auch wenn man jetzt schon ein bisschen fortgeschritten ist im Alter mit 60 plus, so der Quatsch verschwindet nicht aus dem Kopf. Und deswegen zu sagen, ja komm, kannst schon 10 Jahre Gas geben, machst schon mal ein bisschen Vorträge, Bücher, irgendwie befreist andere Leute aus dem Hamsterrad und da ist ein Buch einfach ein tolles Medium.
Das stimmt natürlich. Ein Buch ist immer ein tolles Medium und ja, es steckt ja auch sehr, sehr viel Arbeit in dem ganzen Thema drin. Und es gibt natürlich schon Geschichten in dem Buch, die wirklich einfach spannend Absolut. Sind. Also das ist einfach super. Ne? Ich habe mich so ein bisschen zurückerinnert an meine 2000er, da habe ich sehr, sehr viele Managementbücher geschrieben, aber du bringst natürlich immer wieder schöne Aspekte hier rein, die in dem Buch natürlich toll transportiert werden. Und man merkt natürlich, das ist ein Buch aus der Praxis. Das heißt, du liebst es auch. Und das macht ja eigentlich das Ganze so spannend. Darum lass uns mal über dein Buch sprechen.
Guter Plan.
Deswegen sind wir ja hier. Aber kannst du mir eigentlich sagen, warum Zeit so kostbar ist?
Weil sie so schnell rum ist. Ich nehme jetzt mal, ich weiß gar nicht, ob ich ein Buch so geschrieben habe, aber ich glaube, ich habe es ein paar Mal schon erzählt. Ich war ja in meinem ersten Hamsterrad noch sehr jung, in meinem zweiten, wo ich dann ja so als Trainer, Coach und wie auch immer die alle heißen, die Bescheidung unterwegs war. Da war ich ja 200 Tage im Jahr irgendwie auf der Autobahn in fremden Hotels und wo auch immer. Und wenn mich einer fragt, was hast du eigentlich zwischen deinem 45. und deinem 55. Lebensjahr gemacht? Ich kann es ja noch nicht mal sagen. Ich weiß, ich habe Umsatz gemacht, ich habe viele, viele Projekte gehabt. Aber blöderweise ist da, also ich kann ja meinen 50. Geburtstag, also mittendrin, den kann ich dir sehr präzise beschreiben. Das war eine geile Party. Aber die 5 Jahre davor und danach, die, keine Ahnung, das Kind war plötzlich groß, meine Frau ist auch noch da, irgendwie die Tiere sind versorgt und alles gut. Aber die, ich habe in ganz vielen Facetten in meinem Leben habe ich extrem gute Erinnerungen und habe tolle Beziehungen aufgebaut. Ich habe ewig lang haltende Freundschaften und was auch immer alles so da ist. Aber die 10 Jahre, die waren so brutal schnell weg. Da kannst du sagen, ja klar, haben wir ein paar Millionen Umsatz gemacht, ist alles gut. Aber die hatten keinen Inhalt, die waren leer. Und deswegen, wenn man damit erschrecken guckt, zu sagen, huch, jetzt gehe ich auf die 60 zu, da kommt schon gleich 70, da kommt schon gleich 80. Und irgendwann wirst du halt hinten über den Rand gekippt. Das, wie sagte mal irgendein berühmter Mensch, hier kommt ja keiner lebend raus. Ja, das stimmt. Und das war sehr erschreckend. Und plötzlich ist man wieder ein Jahr älter und schon wieder Weihnachten, schon wieder Ostern. Oder jetzt, mein Enkel ist jetzt vorletzte Woche ein Jahr alt geworden. Der macht hier seine ersten Schritte. Er ist ein total knuffiges Kind. Und ich denke, wie, der ist jetzt schon ein Jahr alt. Und da merkt man, dass Zeit plötzlich so brutal schnell rum ist. Und wenn man dann feststellt, was ich auch schon ein paar Mal in meinem Leben gemacht habe und im Buch auch als eine der Zeitfallen beschreibe, ist die Wenn-Dann-Falle. Ja, wenn ich dann in Rente bin, wenn ich dann genug Geld habe, wenn ich dann Zeit für den Enkel habe, holy shit, das passiert nicht. da räumt einmal den Kalender ab, jetzt haben wir schon wieder Ende Januar, da ist schon wieder ein Monat rum, also ein Zwölftel des Jahres. Es gibt ganz viele kleine Momente, die ich auch feiere und die ich wertschätze und dann aber plötzlich trotzdem feststelle, da ist ein Monat rum, eine Woche rum, ein Tag rum und es ist ein Tag wieder von den 30.000 durchschnittlicher Lebenszeit, die man hat. Schnipp, schnapp, weg. Und das ist eine Woche, das ist ein Monat und das finde ich tatsächlich fast schon bedrohlich. Und deswegen sage ich, nee, ich kenne auch Zeiten anders, wo ich elend viel Zeit hatte und wo wir gerade in der Jugend trampenderweise so weltweit unterwegs waren, Monate irgendwo an Straßen über Gebirge irgendwie, wir hatten nur Zeit, nur Spaß, es war einfach eine sehr intensive Zeit und wenn die jetzt so durchrauscht, denke ich, das ist ja echt schade, also von daher, das ist fast schon so ein Buch aus dem Mangel geschrieben, hätte ich fast gesagt. Nee, aber aus dem Erkennen, zu sagen, das ist, du hast einfach gesagt, das Kostbarste, was wir haben. Und ist das Endlichste, was wir haben? Wenn wir so auf unser Konto aufpassen würden, wie auf, nee, andersrum, wenn wir auf die Zeit so aufpassen würden, wie aufs Konto.
Das stimmt.
Und selbst wenn beim Konto das Geld weglaufen würde, du hast 30.000 Euro drauf und jeden Tag wird ein Euro abgebucht, dann siehst du ja das Ende. Aber das Spiel bei Zeit ist ja noch anders. Irgendwann schaltet einer das Konto ab. Und da weiß aber
Sehr gewagt.
Genau, du hast möglicherweise Restverfall, der ist einfach weg, das Guthaben. Vielleicht hast du es auch verlängert. Ich meine, meine Schwiegermutter und mein Vater sind jetzt 89, die sind jetzt statistisch schon lange drüber, die haben jetzt quasi schon Plus. Aber auch die wissen nicht, wann einer den Stecker zieht. Und das ist ja so gemein bei Zeit. Und deswegen ist es so schade, wenn die einfach vor lauter Tagesalltagswallung so vor sich hin verfliegt.
Auf ein Wort.
Da hast du natürlich schon recht. Das ist, ja, wir sind uns nicht im, ja, im Klaren, dass das eigentlich so endlich alles ist, ne? Weil wir denken ja alle, wir leben ewig. Aber dieses Ewige hat leider wirkliche Endlichkeit. Und der Vergleich mit dem Konto, den du gerade gebracht hast, das ist natürlich schon ein spannender Punkt. Ja, und diese Endlichkeit heißt natürlich auch, dass wir uns darüber ein bisschen mehr im Klaren sein müssen. Sonst wird es schwierig.
Ja, wenn man dann diese berühmte Szene, man steht vor dem 2 Meter tiefen Loch horizontal, liegt in dieser Kiste oder wie auch immer, da fragt keiner mehr, wie viele Überstunden wir im Büro verbracht haben. Oder auf dem Weg dahin fragt man sich vielleicht, was hätte ich denn noch gemacht? Also ich hatte letztes Jahr, hat die eine Woche mit meiner Tochter und meinem Enkel sind wir in Italien gewesen. Und hatten außer uns selber nichts zu tun. Und das war eine grandios intensive Woche. Die hat richtig, richtig viel Spaß gemacht, weil wir da einfach nur Zeit hatten, für auf dem Boden mit dem Enkel rumzukrabbeln oder Kaffee trinken zu gehen oder eine Runde spazieren zu gehen. Und das sind so Tage und Wochen, die dominieren das ganze Jahr, weil das ist die Erinnerung zu sagen, hey, war cool. Ich war noch nie mit Kind und Enkel unterwegs. Klar, der Enkel war ja noch nicht da. Aber das war einfach eine nur tolle Woche. Also, das ist so ein Genuss, wenn man die Zeit genießt, dass man einfach nur da ist. Und hat auch sonst kein Programm und ich muss auch nichts lesen und muss auch keine Meetings machen und hat sonst nichts zu tun, außer, dass wir da waren.
Schön.
Und das ist einfach ein anderes Erleben. Und einer der Fehler, nach dem du gefragt hast, war ja eben diese Wenn-Dann-Geschichte. Und ein anderer ist dann eben, dass man nicht die Klarheit hat, was man gerne hätte. Mhm. Also diese Zielklarheit, was würde ich denn gerne mit meiner Zeit, die mir zur Verfügung steht, tun?
Ja, das ist natürlich ein wesentlicher Punkt, nämlich die Priorisierung und die Priorisierung von gewissen Themen richtig zu erfassen. Ich habe noch ein Thema, wir wollen natürlich rüber zum Unternehmertum. Wir wollen ja natürlich dein Buch besprechen, weil es ist ja ein Unternehmerbuch und es geht ja darum zu sagen, wie schaffe ich Freiraum für die Unternehmer oder für mich als Unternehmer und für mein Unternehmen. Hier würde ich gerne mit dir mal drüber sprechen, um zu sagen, was sind so
im Unternehmen. Genau.
Die häufigsten Themen, die im Unternehmen einfach da sind und die, ja, auch die häufigsten Fehler, die natürlich ein Unternehmer machen. Ich meine, in deinem Buch, wie du ja da mal ein bisschen reinschreibst, ist natürlich schon insofern spannend, nämlich ja, am Unternehmen zu arbeiten und nicht im Unternehmen zu arbeiten. Ich glaube, das ist mal der erste wichtige Punkt. Das ist sehr, sehr schön, wie du das eigentlich rausschreibst oder auch gliederst.
Ja, klar.
Zu sagen, wie arbeite ich am Unternehmen und nicht, wie arbeite ich ständig im Unternehmen. Und du hast ja hier ganz, ganz schöne Dinge mit dabei in deinem Buch, in einem Kapitel steht ja ein ganz wichtiges Wort, das heißt Zwergenzucht.
Ja, klar, das stimmt. Die Zwergenzucht, die muss man erklären, genau. Genau, die Zwergenzucht. Das im Unternehmen arbeiten, wenn wir mal da bleiben, ist, wir kommen morgens und sind dann da und dann kommen die ersten Mitarbeiter und sagen, du Uli, du Michael, und kannst du mal und hier habe ich ein Problem und hin und her. Und weil wir ja als Chefs in der Regel sehr nett sind, fangen wir jetzt an, diese Fragen zu beantworten. Und darin liegt schon einer der Hauptfehler. Weil eigentlich, wenn da einer Vertriebsleiter ist oder Verkäufer oder Einkäufer oder Buchhalter, der hat ja einen Job. Und den macht er in der Regel oder sie machten die in der Regel gut. Und jetzt gibt's ja sowas wie das Gehirn, was ja auch nach ökonomischen Gesichtspunkten arbeitet. Ich habe jetzt ein Problem, wer löst das für mich besser, ich oder mein Chef? Dann gehe ich zu meinem Chef und frage den, du Michael, wie mache ich denn das? Und dann muss ich nicht lange nachdenken, da kriege ich eine Antwort und dann kann ich die umsetzen.
Das stimmt.
Oder du, Chef, ich habe da ein Problem, kannst du das für mich lösen? Dann nehmen wir heldenhaft den Telefonhörer, rufen den Kunden oder den Lieferanten oder wen auch immer an, lösen das Problem. Und die Zwergenzucht entsteht, weil die Leute klein bleiben, weil sie nicht an diesen Herausforderungen wachsen und dann es tausend Gründe gibt, warum sie das nächste Problem auch wieder bei uns abladen. Um es in Bildsprache zu bleiben, die haben einen Affen auf der Schulter, kommen zu uns ins Büro oder wo auch immer uns sie treffen, geben den Affen ab und wir tragen dann abends ein Dutzend von Affen vor uns rum und die Leute gehen, auch verdienterweise, ich will da nicht den falschen Schatten werfen, weil wir als Unternehmer verursachen das. Also das ist bitte kein Angriff auf Mitarbeiter, sondern eine Provokation für Chefs, weil wir züchten die so. Das ist das mit der Zwergenzucht. Wir lassen die klein, werden selber wachsen an den Herausforderungen, werden groß und wie du es eben schön gesagt hast, machen leider das Unternehmen wertlos, weil das Know-how sich bei uns befindet und nicht in der Breite in der Mitarbeiterschaft. Und ein wertvolles Unternehmen wäre keine Zwergenzucht, sondern eine Riesenaufzuchtstation, wo die Leute einfach mit breitem Kreuz, mit 150% Rückendeckung durch uns Chefs, wo die ihre Herausforderungen eigenständig selber lösen und das Unternehmen quasi der Wachstumsraum ist. Und natürlich dürfen wir als Chef müssen, können, sollen, dürfen Einfluss nehmen, aber nicht inhaltlich, sondern, wie heißt das so schön, wir machen den Raum auf, wir geben die Rückendeckung, wir schenken das Vertrauen, wir geben das Zutrauen, wir geben die Entwicklungshilfe, dass die sich entwickeln dürfen. Und wenn dann Know-how, Beziehungen, Prozesse in der Breite verankert sind und sich nicht beim Chef verdichten, dann wird ein Unternehmen wertvoller. Es funktioniert auch viel besser neben dem. Es kostet auch uns weniger Kosten und bringt viel mehr Ertrag, also das mal nebenbei. Und ich glaube, was es als zumindest in meinem Kopf gut beschreibt, mit dem im oder am Unternehmen arbeiten, ist, wenn wir mal spielerisch den Titel auf der Visitenkarte tauschen und schreiben dann nicht Geschäftsführer hin oder Gesellschafter-Geschäftsführer, sondern Aufsichtsratsvorsitzender. Die arbeiten ja nie im Unternehmen. Die haben ihre Geschäftsführer, CEOs, die haben ihre Stabstellen. Und ich würde mal sagen, der Herr Piech dreht am Band keine einzelne Schraube ein. Aber was die tun, ist, wir geben eine Richtung vor, wir geben eine Kultur vor und wir geben ein Stück Strategie vor. Und das würde ich unter am Unternehmen arbeiten verstehen, dass wir diesen, ich sag mal, Gestaltungsaspekt, das ist ja unser Laden. Und als Aufsichtsratsvorsitzender vertreten wir ja die Aktionärsinteressen, also unsere eigenen. Wir würden da gerne einen wertvollen Laden draus machen, der ganz zur Not auch übergebbar und verkaufbar ist oder uns auch die Rente sichert. Aber wir machen, am Montag hatte ich Vorlesungen bei der Uni in Heilbronn und da war der Juniorchef eines Autohauses als Student da und den Vater kenne ich zufällig. Und dann haben wir gesagt, wie viele Leute habt ihr noch? Ja, um die 150. Ich sag, du, meinst du, das wird irgendeine Rolle spielen, ob Vater, das sind 1200 Arbeitsstunden am Tag. Meinst du, das wird irgendeinen Unterschied machen, ob Vater die Mittagspause durchschafft oder nicht? Aber es macht einen riesen Unterschied, ob 1200 Arbeitsstunden am Tag zu 20, 30, 40, 50, 60% produktiv werden. Stell dir mal vor, das wäre nur 5% produktiver, weil Vater irgendwie ein Rädchen anders dreht. Und 1200 Arbeitsstunden 5% effektiver werden, du kannst dich vor Geld nicht retten. Aber wenn du halt der Oberhamsterradminister bist und selber den ganzen Tag da rumpropellerst, morgens früh kommst und abends spät gehst, wie ich früher in diesem Autoteileladen, und am Ende gehen die Mitarbeiter pünktlich nach Hause, aber sind völlig frustriert, weil die alle nur in Hektik in der Gegend rennen, da hast du nichts gewonnen. Deswegen, das ist so unglaublich, was wir da für eine Hebelwirkung haben. Wir haben uns auch zum Thema Zeit. Also wenn ich jetzt wirklich krass sehe, kauft ja dieser Autohausunternehmer jeden Tag 1200 Stunden Arbeitszeit zu.
Oh, von der Perspektive?
Das wäre schon ziemlich schlau, wenn der die produktiver nutzen würde, statt selber schaffen.
Unternehmer sein. Leichter. Menschlicher. Nachhaltiger.
Absolut. Ich glaube, das ist ja, was sich die wenigsten Leute bewusst sind. Was läuft da eigentlich, wenn ich meine Mitarbeiter hier produktiviere und auch produktiv an dem Ganzen bringe? So, und das Wichtigste ist natürlich wirklich ein Thema, wie ja, produktiviere ich Mitarbeiter, wie schaffe ich das, dass die erfolgreicher sind. Weil sie sind ja da und dieses Dasein kostet ja dem Unternehmer auch Geld. Also von dem her, sie sind ja nicht umsonst da, sie erledigen ja Arbeit. Und das Schöne ist, sie möchten ja auch Arbeit erledigen und natürlich auch einen Beitrag dazu leisten zum Unternehmen. Also alleine durchs Dasein gibt es ja doch einige Aspekte, die natürlich noch zu beachten sind.
Ja, schon.
Also wie wird das sein?
Ja klar ist das wertvoll, dass der da ist. Wir haben die Leute ja an Bord geholt, damit die mit allen ihren Ressourcen, mit ihrem Know-how, mit all dem, was sie an Herzblut einbringen, damit die was bewegen und wirksam werden. Und dann schmeißen wir denen selber noch Knüppel zwischen die Füße und halten sie klein. Weil wir angeblich irgendwie die tollsten Helden sind und alles viel besser lösen. Und es gibt ja Leute, die sagen, sie haben nur Idioten beschäftigt, da werden die eingestellt. Muss doch du gewesen sein. Also irgendwie hast du es nicht verhindert. Wenn es tatsächlich Idioten wären, dann solltest du die Frage stellen, was macht dein Recruiting? Und wenn es vorher keine waren, die Wahrscheinlichkeit ist 100, was hast du da aus denen gemacht? Das ist ja noch die viel härtere Frage. Ich meine, es gibt mehr oder weniger viel Intelligenzverteilung, das ist alles gut. Aber wenn man intelligente Menschen einstellt und sie klein hält, das ist ja ziemlich schwachsinnig.
Das stimmt natürlich. Das ist wirklich mehr als schwachsinnig. Du hast im Buch noch ein Thema beschrieben, was ich gerne mit dir noch ein bisschen besprechen wollte. Und zwar heißt es Wertvernichtung in 3 Sekunden.
Oh, das ist, ja genau. Ach Gott, ja genau.
Das wäre noch schön.
Ja, genau. Ja, da muss man, glaube ich, ein bisschen so ausholen. Das kann man, glaube ich, nicht so verstehen. Also, was der Michael meint, ich hatte einen netten Anruf und jemand hat gesagt, du, ich würde gerne deine Gelenkwellenwerkstatt kaufen. Und dann habe ich gesagt, du mach einfach einen Aufruf und dann passt das. Und der Aufruf war wohl gut genug. Jedenfalls hat man 6 Wochen später den Tag der Übergabe. Es war der tatsächlich Freitag, der 13. April im Jahr 2001. Und ich hatte gerade den größten Scheck meines Lebens vor mir liegen gehabt und wir also damals wurden noch Schecks bezahlt, das muss man sich mal vorstellen, und wir hatten die Verträge vor uns liegen und alles gut. Und dann musste ich mal kurz wohin und der neue Geschäftsführer hat dann diese kurze Pause genutzt, mal kurz nach nebenan in die von ihm jetzt frisch erworbene Gelenkwellenwerkstatt zu gehen. Jetzt muss ich einen kleinen Einschub machen. In meinem Führungsstil war das so, dass meine sogenannten Bereichsleiter, das waren die Chefs in ihrem Bereich. Wenn ich zu denen, wie jetzt bei dem Fall zu Richard in die Werkstatt kam, bin ich Gast. Ich renne da nicht einfach rein, sondern ist Richards Reich. Der kann mir auch sekundengenau erklären, warum da was alles funktioniert. Der hatte eine Rohmarge in seinem Umsatz von, ich glaube, es waren 54%. Der Mann war eine Gelddruckmaschine. Extrem loyal, mega fleißig, ein super Typ. Und es war sein Reich. Ich habe davon Gelenkwellen, von Wuchten, von Fräsen, von Allteileaufwertung, habe ich keine Ahnung, aber Richard schon. Der konnte das. Und deswegen, wenn ich da rein wollte, klopfe ich an. Der Richard bietet mir einen Stuhl an oder einen Kaffee, wie auch immer. Richard ist vielleicht 1,70 groß und der neue Geschäftsführer war sicher 1,95. Dieser Mensch rennt ohne Klingeln, ohne Klopfen in den Eingangsbereich. Richard kommt raus und dann muss man sich jetzt diesen 1,95 vor 1,70 vorstellen, also ungefähr 2,5 Zentner vor, ich weiß nicht was. Statt guten Tag zu sagen, sagt er von oben runter zu Richard: Und wer sind Sie?
Fehler. Ne?
Die Antwort müsste noch gegeben werden. Richard ist auch ein sehr emotionaler Mensch. Der nimmt das sofort persönlich. Also dreht er sich auf dem Hacken rum, nimmt seinen Autoschlüssel und fährt vom Hof.
Wow, das ist natürlich schon spannend.
Es war intuitiv richtig und völlig nachvollziehbar. Montags kam ein gelber Zettel, Bandscheibenvorfall und Richard war nie mehr.
Das ist natürlich schade, ne?
Und hätte dieses, sorry für den Ausdruck, dieses mega Asshole, und ich könnte mich jetzt noch, das ist ja lange genug her, ich könnte dem jetzt noch eine wirklich reinwürgen für diese Blödheit, für diese Frechheit, für die Unverschämtheit diesem Mann gegenüber. hätte der gesagt, Richard, ich sag mal, Richard, ich habe schon so viel von Ihnen gehört. Sie sind ja der Mann mit den goldenen Händen hier in dem Laden. Wären Sie so nett, mir mal Ihr Reich zu zeigen? Dann hätte Richard im tiefen Kotau dem die Füße geküsst und hätte dem alles erzählt. Der wird mega stolz. Du kannst bei uns in der Werkstatt, hättest du vom Boden essen können. Da gab es keine Dreckecken. Da war alles aufgeräumt, da ist sauber, da gab es klare Prozesse. Der Richard hatte den Laden im Griff. Der war ja nicht umsonst wertvoll. Und genau diesen siebenstelligen Betrag hat er in dieser Blödsinnsekunde hat er klein gemacht. Und hätte ich das Problem gehabt, ich wäre pleite gegangen. Die hatten in ihrem, ich sag mal, in ihrem Bereich genügend andere, die sie dann dahin schicken konnten und haben dann 2 Jahre gebraucht, die Stelle neu zu besetzen. Ja. Aber wie man an einem Stück so dämlich am Stück sein kann, und das hat ja mit mangelnder Intelligenz nichts zu tun, sondern nur mit Anstand und Haltung. Und deswegen schreibe ich im Buch auch ganz oft vom Thema Haltung. Und wer so mit Mitarbeitern umgeht, für den muss man auch nicht arbeiten. Und dann war das völlig korrekt, dass Richard seinen Autoschlüssel genommen hat und sich einfach verabschiedet hat. Und das, also ich meine, da komme ich ja jetzt, da brauche ich jetzt wieder die nächsten 2 Espresso und nicht. Aber das ist so hammerhart. Das ist unglaublich.
Das ist die Schwierigkeit, wo die Leute oft gar nicht wissen, wie viel, und du sagst 3 Sekunden, alles kaputt zu machen, in was für wenigen Momenten man eigentlich, was man aufbaut, doch kaputt sein kann.
17 Jahre für 7 Sekunden, das ist auch kein guter Schnitt. Nee, also das ist, also da denke ich immer, also ehrlich, das ist so unglaublich. Ja.
Ich meine, Boris Becker hat wahrscheinlich auch in 7 Sekunden was, wo er nachfolgend zahlen muss, 17 Jahre, aber das ist wieder was anderes.
Das war eine andere Baustelle, genau. Hoffentlich hat er länger als 7 Sekunden Spaß gehabt.
Ja, wünschen wir ihm doch. Ich möchte noch so ein Thema anmerken, was mich ja natürlich auch immer so ist, auch gerade in der jetzigen Zeit. Du hast eins mit aufgenommen, weniger Steuern zahlen in deinem Buch. Und das gibt's ja auch unglaublich spannende Rechnungen rein. Also ich will die nicht explizit aufzeigen, aber vielleicht erzählst du uns ein bisschen den Rahmen dazu, warum das auch so ein wichtiges Thema sein kann.
Wegebedarf.
Wenn wir in der Bildsprache bleiben, ich bin ja immer gerne in Analogien unterwegs, dann ist es ja so, dass wir klassischerweise als Unternehmer ungefähr bis Ende Juni für den Fiskus arbeiten, wenn es gut läuft. Wenn wir kein Geld verdienen, ja, okay, aber nehmen wir an, es läuft gut, dann haben wir ja irgendwie ungefähr das halbe Jahr, sagen wir mal, 2., 3. Juniwoche ist dann, bis dahin ist Fiskus und danach ist eigenes Geld. Und ich finde es wichtig, da gibt es ein Gen bei mir, das heißt anscheinend Faulheit, zu sagen, nee, das kann ja gar nicht sein. Da gibt es so viele Nischen und wie auch immer, und ich suche bei allen möglichen Geschäftsprozessen immer zu sagen, das muss einfacher gehen, also muss das bei Steuern auch einfacher gehen. Und ich behaupte mal, dass das völlig anständig und legal ist, wenn wir im Februar, Anfang Februar fertig sind mit unserer privaten Steuer. Das hieß also irgendwie 10, 12, 15%. Lass es 20 sein, aber nicht 45. Und es sind ja nicht 45, weil, wenn man es richtig rechnet, ist ja so, ich nehme jetzt mal so einen Laden wie meinen, es sind waren damals 7,5 Millionen Umsatz, und rechne einfach mal grob 20% Märchensteuer. Der ein oder andere schiebt sie weiter, der ein oder andere zahlt es so, dann sind es ja schon mal locker 1,5 Millionen Euro. Nur, da stimmt es. Mal
15.
Es sind alleine 1,5 Millionen, ich nenne sie mal Märchensteuer, wir können auch Mehrwertsteuer sagen, die ich sowieso bezahle. Die ohnehin irgendeiner erwirtschaftet hat in der Wertschöpfungskette, nur diese, wo wir die 7,5 Millionen mal dazwischen haben. Dann zahlen auch noch alle meine Mitarbeitenden, zahlen auch noch ihre Einkommenssteuern, also der geht ja von den Lohnsummen, das waren ungefähr auch 1,5 Millionen brutto, die wir bezahlt haben, also der geht ungefähr auch noch irgendwie mal mit Nebenkosten hin und her, die gehen auch noch weg. Und dann geht dann auch von denen irgendwie zwischen, sagen wir mal, im Mittel vielleicht 30% weg. Das ist ja nochmal 500.000. Also ich glaube, das wäre locker aus so einem Laden, wenn ich die ganze Wertschöpfungskette gucke, 2,5 bis 3 Millionen, wo auch immerhin abgedrückt haben. Ja. Und ob ich dann jetzt 50 oder 100 oder 200.000 Euro Steuern zahle, spielt doch eigentlich keine Rolle. Doch, als ich am vorgestern war ich wieder bei einem Unternehmer in Begleitung, da kam er zufällig auf das Thema, zwei Brüder, die ein extrem tolles Küchenstudio haben, also Küchen, da würdest du bei anderen Leuten 2 Jahresgehälter dafür brauchen.
Oh, okay.
Alter Schwede. Geiler Scheiß, also da schaffen die ja Bedürftigkeiten ohne Ende. Aber es bleibt nichts hängen, weil alles bei denen am Ende mit 45% wieder abgesaugt wird. Also die schaffen wirklich, und das war genauso ein Beispiel, die schaffen das halbe Jahr für nichts. Also für nicht, kein Eigenkapital, kein Wachstum, keine neuen Arbeitsplätze, kein irgendwas. Und das ist was, also gegen 20% Abzüge, früher hat man ein Zehntel, in der Bibel 20, man könnte aber vielleicht über 30, aber doch nicht 50. Oh, das tut so weh. Und deswegen, wenn man sich mit dem Steuergesetzgebung in Deutschland beschäftigt, und wir reden jetzt wirklich nur über den deutschen Rechtsraum und über nichts anderes und nur das Spielen mit Rechtsformen. Und da darf ich ja jetzt auch unseren Hörern verraten, ich bin 8 Rechtsformen. Ich bin aber One-Man-Show. Aber ich bin eine Stiftung, ich bin eine in den 2 Genossenschaften, ich bin auch mehrfache GbRs und GmbH, und meine Tochter ist auch überall atypisch still beteiligt. Wir haben so eine nette, vorne würde man dann sagen, Holdingstruktur, aber das ist alles One-Man-Show. Das ist kein Konzern in dem Sinne, nur steuerlich. Und steuerlich ist es halt extrem interessant, wenn man... da würde ich jetzt zur Vertiefung meinen Podcast Nummer 74 und 75 empfehlen. Willkommen im Steuerparadies Deutschland, wo ich diese Konstrukte sehr dezidiert darstelle, noch präziser als im Buch. Aber im Buch rede ich über die Grundsätze, dass das einfach wichtig ist. Und der zweite Punkt, der da wichtig ist, der ist vielen nicht bekannt. Die glauben, eine GmbH sei eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Das stimmte mal bis 2021. Ich würde sagen, seit Inkrafttreten des sogenannten StaRUG, des Stabilisierungs- und Restrukturierungsgesetzes, ist es so, ich zitiere, dass das Privatvermögen vor dem Firmenvermögen haftet. Und wenn ihr mich jetzt einen Schwachkopf heißt, dann lest es bitte nach im Gesetzestext, weil es verlangt von uns Geschäftsführern, von Kapitalgesellschaften und anderen bis hin zu Prokuristen, dass wir 3 Jahre im Voraus eine Risikovorausschau machen. Und wenn wir die nicht haben und es geht schief, haften wir mit dem Privatvermögen vor dem Firmenvermögen. Die Gesellschaft mit besonders hoher Haftung ist die GmbH. Mhm. Und deswegen finde ich solche Konstrukte wichtig, dass man nicht 50 Jahre umsonst gearbeitet hat. Irgendeiner macht einen Fehler, vielleicht auch wir selber. Und dann ist alles weg. Und deswegen sind auch solche Steuerkonstrukte, ob man jetzt Steuern damit spart oder nicht, das eine ist alles gut und nett. Und das zweite, das ist aber existenziell, dass du dir ein Safe Room baust, wo auch kein Insolvenzverwalter durchvollstreckt. Und da gibt's einfach nur die Familienstiftung und die grandiose Rechtsform der Genossenschaft. Und ich nehme jetzt mal ein mini kurzes Beispiel, wenn jetzt Papa, Mutter, Kind gemeinsam eine Genossenschaft haben und darin ist das private Wohnhaus. Könnte ja sein. Genossenschaftszweck ist, die Leute können irgendwie gescheit und billig wohnen. Dann ist der Förderzweck erfüllt. Genossenschaftsanteile sind nicht bei Wohngenossenschaften nicht pfändbar.
Oh, okay. Safe.
Und das sind Sachen, die müssen Unternehmer wissen. Das ist nicht unser Job. Und wenn wir sagen, ja, der Steuerberater, nein, es ist nicht der Job des Steuerberaters. Es ist eine Unternehmeraufgabe. Am Unternehmen arbeiten. Wir bauen unseren Safe Room. Kein anderer. Es ist dein Vermögen, dein Geld, deine Zeit. Und wenn du 50 Jahre gebuckelt hast und dann ist alles weg, so tief kann ich gar nicht Luft holen. Also das, und deswegen, das ist so essentiell. Da habe ich echt, da habe ich echt fast einen missionarischen Auftrag. Da merke ich auch schon, wie jetzt, da geht das Blutdruck wieder nach oben. Aber das kann man sich als Unternehmer gar nicht leisten, das nicht zu tun. Wenn es gut geht, ist ja alles gut. Aber wir fahren ja auch angeschnallt und haben Sicherheitsgurte und Airbags im Auto, dass hoffentlich nichts passiert. Und deswegen die Airbags fürs Vermögen, die bauen wir lieber vorher ein. Das kostet ein bisschen Geld, aber das rechnet, also über die gesparten Steuern sowieso, also Break-Even im halben Jahr. Also das ist echt durch. Es kostet Mühe, es kostet einen Kopf und man muss verstehen, warum welche Rechtsform wofür gut ist. Und wenn ich jetzt das im Thema Zeit nochmal gucke, wenn du damit einfach jedes Jahr 4 Monate Lebenszeit savest, für die du nicht einfach quasi vergebens arbeitest, umsonst ist es ja nicht. dann.
Nee, andere profitieren ja davon.
Ja, wenn jetzt die Regierung sagen würde, ja, wir brauchen eine Einnahmen. Wie gesagt, ich glaube, wenn Leute Geld in der Tasche haben, die das wieder ausgeben, ob das jetzt ein Rebound-Effekt für Ökologie ist, da will ich gar nicht drüber diskutieren, aber die dann Geld in der Tasche haben, sich ein Haus leisten können, sich Autos leisten können, in Urlaub leisten können, den Kindern vernünftige Klamotten kaufen, weil die was in der Tasche haben und nicht bei jeder Lohnzahlung stöhnen. Ich sag's mal, bei uns in der Palz würde man sagen, wenn du so Lohnzettel siehst, dann ist offen, brutto, das ist brutal viel. Ist es zwar nett, aber sieht es so aus. Und ohne, es ist netto, es ist nicht mehr viel.
Genau,
so ist es. Und wenn du dann zwischen brutto und netto hinguckst und die Hälfte oder mehr als die Hälfte fehlt, das lässt doch niemand ein gutes Gefühl, ehrlich nicht. Also, ja. Und dann die, und von der Hälfte, die die dann da haben, da ist ja überall, was sie ausgeben, wieder Mehrwertsteuer drin. Also von daher habe ich da ja auch brutal mit meinen Mitarbeitern rumgestrickt. Die hatten nicht mehr brutal viel, aber netto viel. Und das ist dann anders. Weil das ist auch Unternehmeraufgabe, zu sagen, sorg für die Randbedingungen, auch wenn das jetzt mega klischeehaft ist, aber Leistung und ein Engagement muss sich lohnen. Die müssen für ihre Lebensziele was davon haben. Und ob es rein monetär ist oder was anderes, das ist mir völlig wurscht. Aber das muss Spaß machen, bei uns zu arbeiten. Und das muss man auch irgendwo sehen.
Und jetzt haben wir eigentlich einen perfekten Schluss, nämlich zu sagen, deswegen ist es wichtig, dieses Buch zu lesen, sich mit dir kurz zu schließen, um zu sagen, daran zu arbeiten, nämlich zu sagen, wenn ich viel leiste auch, also einmal den Unternehmenswert, indem ich nur am Unternehmen arbeite, aber auch das andere ist eben auch, gewisse Themen zu sichern für die Familie, für Freunde, für Bekannte, aber auch für Mitarbeiter. Und deswegen ist das Buch so spannend und beleuchtet eben diese unterschiedlichen Facetten. Wir könnten wahrscheinlich noch mal drüber reden, noch mal ein bisschen und noch mal und dann wieder. Schon, aber ja, aber das war jetzt ein perfektes Wort so zum Ende hin, Uli. Ich sag mal vielen Dank für die Sichtweisen.
Vielen Dank für deine guten Fragen und ja, euch Hörern, dir Hörer, ja, du hast jetzt eine klare Einladung von Michael gekauft, dieses Buch.
Und ja, dann sag ich und das also das Buch ist eins.
Da verlinke man das natürlich, eins. Genau.
Ja. Genau, aber das andere ist natürlich dann auch die Handlungen draus zu machen, weil das eine ist nette Theorie, aber das andere ist ja das Doing und das ist ja noch viel, viel wichtiger.
Das ist viel, viel wichtiger, absolut. Also was draus machen und du hast ja gesagt, ich nehme die Hörer, die Leser mit. Ich habe ja am Ende eines Kapitels immer noch ein paar reflektierende Fragen, 3, 4, genau. 5 Stück. Und da kann man sich eigentlich durchhangeln. Und natürlich gibt es für den kleinen oder größeren Einwurf, größerer, kleinerer Scheine, gibt's ja auch natürlich noch die persönliche Begleitung. Aber das ist ja nicht Zweck des Buches, sondern Zweck des Buches ist erstmal wachmachen und gucken und natürlich Umsetzung. Genau. Das ist das. Wir haben keinen Erkenntnismangel, wir haben Umsetzungsmangel. Das ist so. Vielen Dank, Michael. Super gut.
Ich habe zu danken, Uli. Und sehr schön. Und wir hören uns mal in meinem Podcast.
Gerne, das gerne, gerne. Tschüss, macht's gut, bis bald.
Ja, tschüss.
Du hast noch mehr Wegebedarf? Was brauchst du, um dein Unternehmersein leichter, menschlicher und nachhaltiger zu gestalten? Abonniere unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen.
Denke bitte an eine ehrliche Bewertung der Folge und leite den Podcast gerne an andere Unternehmermenschen weiter, damit sie auch von den Tipps und Ideen profitieren.
Magst du mehr von Ulrich haben? Ihn live erleben? Melde dich gerne, wenn du Ulrich für dich als Coach oder Mentor gewinnen magst oder wenn du ihn als Speaker, Moderator oder Trainer zu deiner nächsten Veranstaltung einladen magst, um von seinen pragmatischen Out-of-the-Box-Impulsen zu profitieren.
Von Unternehmer zu Unternehmer, auf Augenhöhe. Nutze mich gerne für deinen individuellen Weg als Mentor und schließe dich gerne einer unserer Hike und Strike Jahresgruppen für Unternehmermenschen an. Du kennst ja mein Motto, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad.